Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, herzlich willkommen hier zu unserer neuen Folge von unserem Podcast CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian, wie geht's dir?
Hi Lukas, freut mich, dass ich jetzt mit euch einen netten Podcast hier machen kann, weil ich hatte heute schon 3 englische UX-Interviews zu Finance-Dashboards. Und ja, war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, besonders weil ich auch letzte Woche noch erkältet war, aber jetzt kommt ja das Highlight des Tages und deshalb... Genau, Daumen hoch.
Wie sehr gut. Es wird auch gut. Ich bin ein bisschen erkältet vom Wochenende. Habe ich jetzt leider auch erwischt gehabt. Ich hoffe, wir kommen halt gut durch. Aber ich bin ganz guter Dinge. Geht ja gerade schon viel rum. Und das Wichtigste ist, für die Succeed, wie gesund zu sein. Die findet, oder hat, wenn ihr das hört, ja schon stattgefunden. Aber da ist natürlich das Ziel auch mit, gesund zu sein. Und wir sind heute, ihr habt schon im Titel gesehen, nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch Sophie Galei mit dabei. Hallo Sophie. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein.
Perfekt. Ist es dein erster Podcast?
Ja, allererstes Mal.
Perfekt, immer aufregend. Deshalb schön, dass du da bist, dir auch die Zeit genommen hast, so mutig auch warst. Möchtest du gleich mal zu Beginn dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie es ein bisschen der Hintergrund ist? Freut uns sehr, dich kennenzulernen.
Sehr gerne. Ich bin Sophie, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Köln, beziehungsweise Bergisch Gladbach, aber wohne jetzt wieder in Köln. Mhm. Und arbeite bei der ARAG in Düsseldorf, wo man das aber nicht so sagen darf, mit Köln versus Düsseldorf. Und da mache ich konkret People Analytics, geht gerade mehr so in Richtung Sales Controlling, aber ganz viel mit Zahlen, Daten, Fakten. Und davor habe ich als UX Researcher in einem Startup in Potsdam gearbeitet und darüber ist der Kontakt mit Sebastian entstanden.
Ja. Genau, eigentlich gar nicht darüber. Also ja, schon irgendwie. Also du bist mir eigentlich zuerst tatsächlich auf LinkedIn aufgefallen. Ja. Weil du immer so interessante und nett geschriebene Beiträge hattest über alles Mögliche von Walfischen bis Kölner Mädchenchor vom Dom oder wie auch immer. Kannst du ja alles nochmal erzählen gleich. Nee, aber auch sehr viel fachlich gute Sachen. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich schreibe die Sophie oder Anna oder ich glaube bei dir, dich kann man nennen, wie man möchte, aber wir sagen jetzt mal Sophie. Die schreibst du jetzt mal einfach mal an und sagst dir, dass das ganz gut findest, was sie mir schreibt und ob wir einfach mal quatschen wollen. Und das haben wir, wann haben wir das gemacht? Vor einem halben Jahr oder so, das erste Mal, glaube ich.
Eine Weile her, ja.
Genau, und dann warst du auch bei meinem legendären LinkedIn-Weihnachtsmeeting
dabei.
Das fand ich auch sehr schön. Und außerdem hast du natürlich eine spannende Transition, so durch dieses UX-Research-Startup und jetzt Konzern, so wie sie bei mir auch, aber ein ganz anderer Bereich. Und das fand ich super spannend und deswegen dachte ich, Lukas wird bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir dich immer einladen.
Ja, ich freue mich.
Auf gar keinen Fall. Ist der immer super spannend. Darf ich noch fragen? Da sind wir, glaube ich, gerade schnell drüber gegangen. Was hast du studiert?
Ich habe Psychologie im Bachelor an der Uni Köln und dann Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni in Potsdam studiert. Okay, genau, also spannend. Daher auch der Bogen zu People Analytics. Das war dann echt einfach zu verkaufen im Bewerbungsgespräch, sage ich mal.
Ja, total. Aber du hast, bevor du People Analytics gemacht hast, hast du noch UX-Research gemacht.
Ja, genau. Ja, das war ganz lustig eigentlich damals. Ich hatte das, also ich kannte diesen Bereich überhaupt nicht. Ich hätte in meinem Leben noch nicht was von UX-Design oder so gehört und habe dann, während ich die ganzen vielen Masterbewerbungen ausgefüllt habe, gedacht, es muss doch jemanden geben, der sich damit beschäftigt, sowas besser zu bauen. Hatte das so im Hinterkopf, habe dann meinen Platz bekommen, alles gut und habe dann aber über TikTok von diesem Bereich erfahren, dass es UX Research gibt und dass es tatsächlich Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen.
TikTok ist auch zu was nützlich, tatsächlich.
Also ich sage immer mal nett, ich habe es mittlerweile deinstalliert aus Suchtgründen, aber damit hat es ja wirklich was gebracht. Und dann habe ich so einen Coursera-Kurs bei Google gemacht zum UX-Research-Bereich, weil ich wirklich noch gar keine Ahnung davon hatte und habe dann mich bei einem Startup beworben und auch den Job bekommen, damals noch als Werkstudent erst und dann in Festanstellung. Und da konnte ich Startup halt nur direkt ganz, ganz viel lernen, ganz viel Verantwortung übernehmen, das ganze System mit aufbauen. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Das war ja... Sorry, Lukas, das Startup, nicht Hoppla, sondern Koppla, glaube ich. Aber kannst du uns noch mal kurz sagen, was das genau war oder was sie machen?
Ja, es gibt auch einen Zeitungsartikel, der hing immer im Büro, als ich da war. Der hieß Hoppla, hier kommt Koppla. Ja. Das Koppla ist genau Startup aus Potsdam. Die machen B2B, SaaS, eine Terminplanungssoftware für große Bauprojekte. So kann man es, glaube ich, am besten zusammenfassen. Ja. Und die haben da... Ja, da wurde einfach ganz viel gebaut und während ich da war und ganz viel ja auch Research gemacht. Ich dachte mir noch, als ich mich da beworben habe, also wenn ich als Researcher diese Branche knacken kann, so Baubranche ist jetzt so auch vielleicht vom Profil her, hat man jetzt nicht so direkt meines im Kopf, also es ist nicht so die Menschen, mit denen ich mich direkt identifizieren kann, dann schaue ich alles, wenn ich das gemacht habe. Und das war Herausforderung und Chance zugleich, sage ich mal. Das war aber ganz toll und die Leute waren auch immer alle super nett.
Ja, mega spannend. Was waren das für Projekte, die du gemacht hast?
Das war am Anfang also ganz, ganz viel so explorative Analyse, ganz stark mit qualitativem Fokus. Also ganz viele Interviews. Wir haben dann nach und nach auch unser Repository aufgebaut, weil wir eben gemerkt haben, wir müssen das irgendwo zwischenspeichern. Das kann nicht immer nur noch im Kopf von ein, zwei Leuten bleiben. Das müssen alle irgendwie accessen können, von Customer Service über Marketing und Sales. Genau, das waren so die großen Sachen, an denen wir gearbeitet haben und dann eben neue Themen, die dazu kamen. Es wird aber jetzt sehr spezifisch, also mit BIM und was es da noch so gab in der Baubranche. Damit habe ich mich dann
gespannt. Wen hast du da so immer interviewt? Irgendwelche Bauleiter oder?
Genau, ja, hauptsächlich die Bauleiter. Ab und zu auch mal so was wie Poliere, das sind so die Leute direkt vor Ort, sage ich mal. Die Bauleiter sind doch manchmal auch im Container oder im Büro. Die Bauleiter und dann noch die Projektmanager, also nochmal eine Ebene drüber auf, also oder Oberbauleiter nennt man es auch, je nach Unternehmen. Mit denen habe ich dann viel gesprochen, was die brauchen, weil diese Planungssoftware, der Gedanke dahinter war, dass alle das nutzen sollen und eben, also auch der Folier und auch der Nachunternehmer auf der Baustelle, aber eben auch die Person oben und dass so ein Mehrwert geschaffen wird, wenn alle eine Single Source of Truth haben und sich darauf besinnen können.
Also ist das sozusagen dafür da, dass man irgendwie plant, die Maurer sind bis dann und dann da und dann kommen irgendwie die Sanitär und dann also so, dass alle koordiniert sind, oder?
Ja. Und das halt in, agil ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das in so bewegt und in kollaborativer, transparenter Art und Weise. Und so hat die Baubranche und funktioniert sie auch jetzt noch in ganz großen Teilen nicht gearbeitet. Genau, und da war so der Ansatz, da ein bisschen was Neues, frischen Wind reinzubringen.
Ja, cool. Und so als Quereinsteigerin ist dir irgendwas noch gut im Kopf geblieben, auch so was vielleicht schon, also jetzt mal auf UX-Research bezogen, um das, wo du gesagt hast, okay, das ist super spannend oder krass, wie es mit Interviews ist oder also irgendwas, wo du sagst, hey, das war so ein Wow-Effekt vielleicht auch für dich?
Ja, also jetzt ganz konkret auf so Methoden bezogen vielleicht. Mhm. Ich war ganz überrascht, wie schwer es doch ist, manchmal so eine Antwort aus Leuten rauszubekommen. Mhm. Waren alle super bereit, haben sich auch extra Zeit genommen an ihrem Arbeitstag, da mit uns zu sprechen für nichts. Und da aber so auf den Kern der Dinge zu kommen, also nicht einfach nur, das und das läuft nicht gut und ich brauche jetzt das, sondern warum läuft es nicht gut und was genau hängt da dran, so da immer noch weiter zu fragen und ja die Arbeitsprozesse anderer Leute, mit denen ich ja wirklich nichts am Hut hatte im Grunde, das so rauszukitzeln, das finde ich ganz spannend. Ja,
spannend. Was für eine Strategie hast du da entwickelt für dich, um es rauszubekommen?
Ganz blöd weiter nachfragen, ganz oft sagen, ja sorry, es ist eine blöde Frage, aber ich muss jetzt doch nochmal nachfragen und kannst du vielleicht doch nochmal? Und die Leute waren eben so lieb und haben es mir nachgesehen und haben irgendwann dann auch gemerkt, ach so, ja nee, stimmt, daran liegt es. Mhm. Und so ist man da so weitergekommen.
Was glaubst du, was ist der Grund, warum es so vielen Leuten so schwer fällt oder so schwer fällt, zu dem Warum zu kommen?
Boah, ich glaube, das ist eine ganz spezielle Art zu denken. Also den meisten Leuten fällt erstmal einfach ein Wunsch auf oder irgendwas, die denken, ah, das stört mich jetzt so. Aber dieses so in Spezifische weiterzudenken, also ich meine, du selber bist ja auch Innovationsmanagement, das ist also ganz, ganz speziell. Ich glaube, das kann nicht jeder und da muss man ein bisschen hingeleitet werden. Das finde ich ganz normal, dass man da im ersten Moment jetzt nicht immer auf direkt die Lösung kommt, die es eigentlich braucht.
Ja, wenn man sich oftmals nicht bewusst ist, also ne, kennst du auch selber irgendwie, wenn mit Kunden irgendwelche Anforderungen kommen und sagen, hey, ich hätte gerne genau dieses Diagramm und denkst du, okay, dieses Diagramm ist halt die Lösung. Aber es ist ja nicht der Grund, wieso du es möchtest, genau dieses Diagramm. Und das ist so, so wichtig, in dieses Warum einzutauchen. Super spannend.
Hast du deine Ja, vielleicht mal eine Frage noch dazu. Also hattest du da auch schon mit Zahlen zu tun oder hast du deine Liebe für Zahlen erst danach irgendwie entdeckt oder war die eigentlich immer da?
Also ein bisschen hatte ich da auch mit Zahlen zu tun und ich habe auch gerade zum Ende hin da sehr viel gepusht und wurde da von meiner Vorgesetzten auch sehr gefördert im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich hatte ja auch durch die Uni immer schon auch mit Zahlen zu tun, weil Psychologie ist relativ zahlenlastig. Aber das Ding war, also so Startup, klar, gab schon eine Menge Nutzer, aber jetzt nicht in den Größenordnungen, wo man wirklich was damit machen kann. Also ich musste an jeden Bericht dran schreiben. Disclaimer, kleine Stichprobengröße, deswegen vielleicht nicht aussagekräftig. Also da hat es so ein bisschen angefangen. Ich habe immer jeden Report damit so supplementiert, sage ich mal. Aber der Fokus war schon qualitativ. Aber ich habe eben immer mehr gemerkt und auch während des Studiums mich noch ein bisschen außerhalb weitergebildet, noch mehr SQL irgendwie angeeignet und Tableau und solche Sachen, dass eigentlich mir die Zahlen mehr liegen.
Mega spannend. Kannst du mir mal noch das, also wenn wir zum nächsten Thema gehen, so ein bisschen das People Analytics erklären? Was verstehst du darunter? Ich habe im ersten Moment tatsächlich, ich habe einen guten Bekannten von mir, der sehr, sehr viel im HR-Bereich unterwegs ist und da in Richtung habe ich dich ganz, oder das Ganze kurz in diesen Bereich ein bisschen eingeordnet, aber hol mich mal ab. Wie würdest du es beschreiben?
Es ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen sehr Definitionssache. Mhm. In meinem Fall ist es auch ein bisschen speziell. Also generell ist für mich People Analytics einfach Zahlen, Daten, Fakten zu Mitarbeitenden oder in meinem Fall zu den selbstständigen Vertrieblern draußen in Deutschland. Also ganz Standardsachen wie, was ist die Fluktuation, wie performen welche Recruiting-Kanäle, was ist mit Rentenabgängen oder solche Sachen. Das ist ganz klassisch. Wir haben tatsächlich bei uns auch noch ein separates People Analytics-Team für den Konzern, also für die ganzen Mitarbeitenden. Und ich bin speziell für die Vertriebler verantwortlich. Mhm. Und daher kommt dieser Spezialfall bei mir. Mhm. Bei Vertrieblern hat man natürlich nicht immer nur direkt die Daten zu, wann kommen sie, wann gehen sie, sondern immer auch die Produktionszahlen direkt, wo man sich jetzt bei Normalmitarbeitenden bisschen schwer tut, was jetzt so die Performance-Bewertung angeht, zumindest in Deutschland, ist bei Vertriebler natürlich direkt da und deswegen hat es einen gleichen Einschlag von Sales Controlling in meinem Fall auch.
Okay. Ist das ein neues Thema oder, also das wird ja eigentlich irgendwie wahrscheinlich schon immer gemacht, aber man hört halt dieses Thema immer häufiger oder ist das eher so ein Schlagwort, was jetzt irgendwie überall aufpoppt, weil es halt cool klingt oder hat es mit Technologiefortschritten was zu tun, was würdest du da sagen?
Also es hat bestimmt auch mit Technologiefortschritt zu tun und ich würde jetzt mal behaupten, und das ist gar nicht wertend gemeint, dass das Personalwesen tendenziell ein bisschen zahlenfremder ist, weil sie nun mal im ersten Moment mit Menschen zu tun haben und da ganz andere Sachen Prio sind. Und deswegen bietet es sich da halt nicht so direkt an, mit den Zahlen mit sich also zu arbeiten, wie jetzt, keine Ahnung, in der Produktion. Und ich denke, mit der gesamten gesellschaftlichen Weiterentwicklung, eben auch mit neuen Tools, die kommen und so, ist die Awareness da einfach gestiegen, dass man ja da eine ganze Menge Humankapital hat, mit dem man irgendwie auch sehr gut arbeiten sollte im Idealfall, weil das sonst eine Menge Geld kostet und dass da vielleicht man doch mal auch mit Zahlen arbeiten sollte. Und das wird natürlich befördert durch so Sachen wie jetzt hier das Thema mit der Gehaltstransparenz und so, dass da einfach Leute jetzt sitzen müssen, die gut mitzahlen können.
Mega spannend. Wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen? Also ist es viel Projekt, dass du Projekt bekommst, die du dann projektmäßig untersuchst, oder ist es mehr ein Monitoring, das so kontinuierlich läuft?
Boah, das ist eine gute Frage. Also es ist sehr abwechslungsreich und ich bin da sehr frei in dem, wie ich es mir aussuche. Mhm. Ich habe einen guten Kontakt zu den ausführenden Teams, also das Team, das das Recruiting macht, das Team, das Onboarding und Holding macht und das und zu den Führungskräften draußen. Und schaue da immer so ein bisschen, wo es Bedarf. Also wenn ich sehe, da könnte irgendwas verbessert werden mit den Daten, da gehe ich dann rein. Oder ja, ganz oft kommen die Leute auch einfach auf mich zu und sagen, hey, das und das wäre ganz sinnvoll. Zum Beispiel das Neueste ist jetzt eine Art Entwicklungsspiegel, würde ich es mal nennen, wo für Betriebsjunge Mitarbeiter oder dienstjunge Mitarbeiter mal aufgeführt wird, wie machen die sich denn so im Onboarding, wie sind die Tests, die sie so schreiben, und dass man mal so eine einheitliche Übersicht davon hat. Genau, und solche Anregungen kommen dann immer mal wieder.
Ja. Gut, und es geht quasi darum, so, also den Mitarbeiterprozess, den Onboarding-Prozess quasi möglichst, also gut zu kennen und daraus dann Maßnahmen abzuleiten, oder?
Genau, absolut, ja. Oder wie ganz klassisch eben, was ich gerade meinte, mit wie performen die Recruiting-Kanäle, muss man danach steuern, sollte man irgendwas abschalten, muss man irgendwas hochfahren, weil es gerade gut läuft.
Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Skills? Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei unseren Hörern irgendwelche CX-Leute haben oder Marktforscher oder die sagen, ja, okay, das klingt irgendwie interessant, will ich vielleicht auch mal ausprobieren. So, also du hast ja auch die Transition gemacht. Aber was sind gute Startvoraussetzungen, um da anzufangen?
Ja. Also, ich habe tatsächlich zu keinem anderen Post wie meinem Ich transition jetzt LinkedIn-Post so viele Nachfragen bekommen wie zu dem.
Ja,
das ist ja also ganz natürlich, dass die Leute fragen. Ich meine, gerade also UX Research war ja jetzt auch teilweise ein bisschen schwierig. Ich würde behaupten, sehr viele Fähigkeiten, die man aus UX Research mitbringt, sind übertragbar. Und damit meine ich auch nicht nur das Quantitative, sondern auch das Qualitative, weil ja, People Analytics trägt schon im Namen. Man muss ganz viel mit Menschen reden. Man muss auch den Leuten, die man so evaluiert, controlled im Grunde, auch das Gefühl geben, dass man eben nicht nur da steht und sie vom Blatt liest, sondern auch ihnen was Gutes möchte damit. Also ja, aber wenn ich jetzt mal eine Liste machen würde, also ganz, ganz klassisch natürlich die Sachen, also die Tools, die man in der quantitativen Analyse braucht, sind einfach ja, gang und gäbe. Also in meinem Fall ist es jetzt vor allem Excel und Power BI. Ja, und da geht natürlich immer noch mehr, also mit SQL und Python und so, je nachdem, wie advanced da das Team schon ist. Und qualitativ würde ich sagen, ganz viel, ja, man muss stark kommunizieren können, man hat ganz, ganz vielen Leuten zu tun, man muss viel Stakeholder-Management machen, eben intern. Ich mag das sehr gerne so intern, weil man kennt dann irgendwann seine Pappenheimer und kann da Beziehungen aufbauen, das mag ich sehr gern. Empathie, eben wegen dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, dass man eben nicht nur als der böse Controller da steht, sondern ja, den Leuten vermittelt, dass man auf einer Seite ist. Ja, also ich würde behaupten, es ist wirklich sehr, sehr viel übertragbar. Sogar das Thema, wie funktioniert eine User Journey oder so. Weil wenn ich ein Datenprodukt baue, also ein Dashboard, ist es genauso wichtig, dass es gut funktioniert, einfach verständlich ist, einen klaren Zweck erfüllt, irgendeinen Painpoint löst oder so. Also es ist wirklich ganz, ganz viel, was man da gut gebrauchen kann.
Ja, ich kann es auch ein bisschen unterschreiben, weil ich wurde jetzt auch so ein Stück weit über die letzten 1-2 Jahre reingeworfen, immer unser Mitarbeiter-Survey irgendwie auszuwerten. Und dann ging es auch immer mehr in die Richtung, ja, du sollst jetzt nicht nur irgendwie auswerten mit einer 4-Felder-Matrix und so, sondern du sollst jetzt auch konkret empfehlen, was wir jetzt machen sollen. Da bin ich so, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung von HR, ich kann euch das nur so bedingt irgendwie sagen. Aber da habe ich auch gesehen, dass man eigentlich schon viele Skills hat methodisch und bin ja auch Psychologe, also müsste man eigentlich die Basissachen haben. Musstest du dir noch spezielle Sachen aneignen aus dem HR-Bereich auch oder würdest du sagen, kommt irgendwie automatisch dann?
Ja, nee, tatsächlich HR nicht so sehr. In meinem Fall ist vielmehr dieses Versicherungswesen im Fokus. Bin das jetzt die nächsten 2 Tage bei einer Fortbildung genau dafür, weil dieses Kontextwissen schon enorm wichtig ist. Also wie funktioniert das alles? Welche Kennziffern sind auch wichtig? Also gerade für dieses Sales-Controlling-Thema geht dann ein bisschen von People Analytics weg. Aber da würde ich sagen, das macht schon einen Unterschied, weil das ist ja der Lebensalltag von den Leuten, die dann in meinen Zahlen auftauchen. Und das zu verstehen, finde ich ganz wichtig. Ja.
Also die KPIs und Metriken, nach denen die gemessen werden oder nach denen die sich selbst messen und so weiter, ne?
Genau. Ja.
Ich hatte Ende letzter Woche ein paar Gespräche mit Kontakten aus, die Filialen jetzt haben. Und an die muss ich gerade so ein bisschen denken, weil die ja schon auch mit ihrem Personal quasi vor Ort schon auch so vielleicht das ein oder andere Ähnliche haben, wie du mit den Vertrieblern so ein Stück weit. Was würdest du denn sagen, wenn nämlich im nächsten Call fragen, hey, People Analytics hat sich super spannend angehört, was sind so die 1-2 Sachen, wenn wir da reinstarten wollen, die wir von Beginn an machen könnten, was da wichtig ist, was man sich anschauen sollte? Was wäre so, wenn du eine grüne Wiese hättest oder vielleicht hattest du sie ja auch, weiß ich nicht. Was wäre so das, wo du sagen würdest, okay, startet mal damit, das hilft schon super viel oder guckt euch das an. Weißt du, ich meine?
Sie hätte keine ganz grüne Wiese, ich bin schon in ein bisschen vorgebautes System eingestiegen, was auch seine eigenen Challenges mitbringt, war für mich auch neu, nachdem ich den Startup selber aufgebaut habe. Mhm. Aber wenn ich selber entscheiden würde, also ich muss dann einmal natürlich aus Data Analytics Sicht sagen, achtet auf eure Dateninfrastruktur, dass man hat meistens ganz viel und erhebt ganz viel, aber wie das aufgebaut wird und wenn halt ja, wenn jeder in irgendein Feld irgendwas eintippen kann, dann hat nachher der People Analyst sehr viel Spaß damit, das alles zu bereinigen. Und das ist nicht so schön. Das ist so das Erste, was man vielleicht einmal so immer dazu sagen muss, der Vollständigkeit halber. Und dann würde ich es ein bisschen aufteilen tatsächlich in die Gebiete, wo die ersten Painpoints vielleicht auch sind. Also wenn dann die Leute sagen, ja, uns fehlt es irgendwie an Nachwuchstalenten, dann halt da schauen, okay, warum und was wird denn gerade gemacht und wo kommen denn die Leute her, die gut sind und was ist deren Profil vielleicht auch, die da gut performen. Und dann kann man eben genau gezielt danach suchen und das ansprechen. Oder das Problem ist vielleicht eher die Fluktuation. Irgendwie die Menschen kommen und sind nach 4 Monaten schon wieder weg. Wir haben die gerade ongeboardet und toll, können wir wieder von vorne anfangen. Dann würde ich eher schauen, ja, vielleicht tatsächlich mit so Mitarbeitergesprächen oder so, wo es auch manchmal ganz gut ist, wenn nicht die Vorgesetzte da sitzt, sondern eben irgendwer aus Analytics mit einer aufgebauten Beziehung vorher und man so ein bisschen mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen kann, wo es dann mehr wieder in diese qualitative Richtung geht. Ja, und das, also so würde es angehen. Also mal anfangen mit Probleme, also auch für UX-Research im Grunde.
Ja, und auch, also was ich schon auch viel raushöre, so ein bisschen auf die Stakeholder hören, ne? Also wo haben die aktuellen in Pain, das halt auch die, ne? Also sowas, was ich auch beobachte, dass halt auch die Akzeptanz von dieser neuen Analytics-Form oder von dem Ergebnis auch da ist, ne? Was ist euer Pain und wie kann ich euch unterstützen, diesen Pain zu lösen? Dann hat man, glaube ich, eine hohe Akzeptanz auch intern zu erwarten. Mega spannend. Ich hatte gerade noch eine Frage, jetzt ist es mir entgleitet.
Ich kann eine Zwischenfrage stellen, weil das ist ja auch mal spannend, mal so ein bisschen den Bogen hin und her zu springen. Und zwar zu deinem erfolgreichsten LinkedIn-Post, den du gerade erwähnt hast, mit dem Thema, ich mache jetzt diese Transition. Also sag mal, wie viel ungefähr hast du da gekriegt an Likes, Kommentaren und so? Also ich habe keine Vorstellung, weil ich habe bei mir das Gefühl, dass das immer weiter zurückgeht im Moment, dass irgendwie der Algorithmus sich geändert hat und da nicht mehr viel geht.
Ja, also nach diesem Post ging es rapide bergab. Ich sag's, wie es ist. Da halt so ein Nischen-Switch zu machen, ist immer undankbar auf LinkedIn oder ich glaube generell auf Social Media. Ich kann es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Ich hatte nur jetzt gerade also bestimmt 10 Leute, die mir noch privat geschrieben haben im Kopf. Okay. Wo ich wirklich überrascht war, weil es mir jetzt
über Personal Message sozusagen noch, also Leute aus LinkedIn, die ich dann gefragt haben.
Ja, richtig, also mit denen ich vorher nie Kontakt hatte, die teilweise auch vorher gar nicht Follower waren und dann auf einmal halt über diesen Post auf mich aufmerksam wurden. Und da war auf jeden Fall irgendwie Bedarf, Interesse an diesem, wie kann man vielleicht die Karriere nochmal wechseln.
Ja. War das der Post bei den Walfischen? Den habe ich mir noch aufgeschrieben. Nee.
Es gibt im People Analytics einen recht bekannten, in dieser Nische zumindest, ein LinkedIn-Mensch, der heißt Bill Yost, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Der arbeitet bei Netflix in People Analytics und der hat dieses Thema mit Emojis im Namen aufgebracht und bei ihm ist das eine Piratenflagge, soweit ich weiß. Und dann dachte ich mir, ich will auch ein Emoji im Namen haben. Ja, ehrlicherweise, ganz stumpf auch, weil mein Name ist teilweise sehr schwer zu merken. Also Anna-Sophie, wenn man schon Anna oder Sophie hinbekommt, bin ich sehr froh, aber meistens ist es dann Ann-Sophie oder Anna-Sophia oder keine Ahnung was. Und deswegen wegen diesem Wiedererkennungswert dachte ich mir, naja, so ein Emoji wäre ganz nett, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwas nehmen, sondern hätte gerne irgendwas mit Bedeutung dahinter. Und habe mich dann daran erinnert, dass ich früher als 6-Jährige oder so eigentlich Meeresbiologin werden wollte. Und dachte ich mir, jetzt bin ich nicht Meeresbiologin geworden, aber jetzt kann ich zumindest auf LinkedIn im professionellen Kontext diesen Ball dabei haben.
Ja, ist cool. Okay, mega. Ich habe mal eine Frage, ist mir wieder eingefallen. Du hast schon mehrmals angesprochen, so die Schwierigkeit, die Empathie, die es braucht, gerade bei diesem HR-Thema auch zu den Mitarbeitern zu bekommen. Was sagst du den Leuten ins Gespräch? Also dieses Vertrauen aufbauen, das ist schnell gesagt, aber wie machst du das konkret? Ich glaube, das ist ja gerade auch einfach allgemein über UX-Research gesprochen, das ist ja aber immer ein Thema, das man versucht oder versuchen sollte, glaube ich, mit dem Interviewpartner auf eine möglichst vertrauensvolle Ebene zu kommen und im HR-Bereich noch mehr. Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, das funktioniert voll gut oder das wendest du öfters mal an?
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil ich glaube, viele, mit denen du jetzt redest, wo du jetzt meintest, okay, wie so ein Interview, rede ich mit denen dann und vielleicht reden die auch eher mit mir als mit ihrem Chef, aber die denken doch dann sehr oft wahrscheinlich auch, die redet ja jetzt nicht nur mit mir, sondern dann auch mit meiner Chefin oder Chef und dann sind sie vielleicht doch wieder nicht so offen. Also das ist, glaube ich, schon ein Fingerspitzengefühl-Ding, oder?
Da muss ich einmal zu sagen, tatsächlich Gespräche mit den Vertrieblern selber ist aktuell noch eher weniger. Also ich spreche dann eher noch mit den Teamleitern, die dann verantwortlich sind gerade. Das ist einfach aktuell noch so. Aber wie gesagt, grüne Wiese, dann würde ich halt mit denen direkt die ganze Zeit sprechen. Was ich immer wichtig finde, ist, es einfach anzusprechen, also nicht drüber hinwegzugehen und zu assumen, dass alles fein ist oder irgendwie wegignorieren und hoffen, dass es schon passt, sondern zu sagen, hey, ich weiß, das ist gerade... Das sind wichtige Details und ich erkenne das auch an und möchte dir mitteilen, dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich so und so damit umgehe, dass das und das damit danach passiert. aber ganz, ganz wichtig als Message, wir sind hier auf einer Seite. Ich bin nicht da, um dich zu kontrollieren und ja nachher zu deinem Chef zu gehen und zu sagen, hier, die performt nicht, aus damit, sondern ja eben, dass wir gemeinsam einfach Themen aufdecken können, wo vielleicht Potenziale sind, was zu verbessern. Und das ist, finde ich, immer sehr wirksam.
Oh, gut. Vor allem dann auch so die Klarheit einfach anzusprechen, oder? Also das so nicht versuchen, indirekt oder wie auch immer, sondern ganz offen damit umzugehen.
Ja, ganz offen. Das macht es irgendwie weniger awkward für alle.
Naja, total. Ja, mega spannend. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo du herkommst, was so deine Themen sind. Wie blickst du denn in die Zukunft? Sind wir relativ zu Beginn. Ich meine, Q1 ist schon gefühlt wieder vorbei, aber wie blickst du auf den Rest des Jahres, vielleicht auch auf nächstes Jahr? Was sind so die Themen, wo du sagst, hey, das würde dich super gerne mehr damit beschäftigen, das finde ich sogar super spannend, was beschäftigt dich gerade?
Ach, interessant, ja. Ich muss sagen, ich bin also sowieso bei der ARAG noch relativ neu, bin erst Mitte letzten Jahres gestartet und dann auch noch jetzt zum Jahresanfang in eine andere Abteilung gewechselt, mehr so Richtung Sales Controlling eben. Ja. Und habe da ganz viele Themen, die ich gerne angehen möchte. Auf der einen Seite ist es relativ stumpf, mal da so ein bisschen die Tool-Landschaft zu erneuern, sag ich mal. Ich bringe jetzt ein bisschen frischen Wind rein und mach mal statt Excel ein bisschen Power BI, das benutzt auch andere Teams, deswegen kommt das immer ganz gut an. Das ist für mich aber jetzt auch kein Selbstzweck, also sondern auch mehr so, weil dann die Stakeholder nachher damit besser arbeiten können, nicht weil ich gerne Power BI rumspiele. Das ist so das eine Thema. Ansonsten, was mir ganz wichtig ist, und das ist auch ein bisschen neu mit Konzern, ist so, ja, Brücken zu bauen im Grunde zwischen verschiedenen Teams, weil ich in der relativ herausgestellten Lage bin, mit vielen verschiedenen Teams zu sprechen, was bei den ausführenden Teams ein bisschen weniger der Fall ist. Und mir fallen dann einfach Sachen auf, die anderen nicht auffallen. Also irgendwelche Konflikte, die entstehen oder auch Dinge, die man gemeinsam vielleicht angehen könnte, wo voll der Mehrwert entstehen würde. Ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Team Recruiting, die hatten einen Ablauf, da haben sie händisch Kandidaten gelegt im Bewerbermanagementsystem. Und ich stand da und war so, nee, das geht doch nicht. Und sie hatten auch mein Tool dafür genutzt, das war natürlich auch total teuer. Und dann dachte ich mir, ja, aus dem Startup kommt, wo alles so DIY ist.
Ja, klar.
Das kann man doch selber machen. Wir sind doch
jetzt. Wie vibe-coded, oder?
Nee, tatsächlich so weit noch nicht. Hab mir gerade Cloud-Code runtergeladen, gemacht heute. Nee, aber ich dachte, wir sind so ein großer Konzern. Es gibt doch wohl ein Data Engineering Team, oder nicht? Und das Recruiting Team war so, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich auch gesucht intern, aber niemanden so richtig gefunden. Und dann bin ich LinkedIn-Native, der ich bin, habe ich mal auf LinkedIn eingegeben, Data Engineer ARAG, und habe da Leute gefunden und sie dann auch bei uns auf Teams gefunden. Ja, angeschrieben war so, hey, ich hätte einmal so eine Frage, macht ihr das? Und mit dem bin ich seitdem dran. Und ja, das halt, das so zu ermöglichen, das ist mir ganz wichtig. Ja. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr Anknüpfpunkte, wo das noch geht.
Das ist super spannend. Das ist ja spannend. Also ganz viel Eigeninitiative auch. Ne? Ich war früher mal eine Zeit lang im internen Ideenmanagement beim Arbeitgeber angestellt. Das sind eigentlich solche Ideen, die man sich wünscht, dass die Mitarbeiter solche Ideen auffallen und sie irgendwo eingereicht werden. Sind natürlich dann vor allem bei den Leuten zu Hause, die halt viel Schnittstellen haben, mit vielen Stakeholdern sprechen, so viel mitbekommen. Ne?
Definitiv, das ist so viel wert. Ja. Ich hatte im Master meine Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie, deren Forschungsschwerpunkt war Proaktivität bei Mitarbeitenden. Und da habe ich so in der Theorie auch ganz viel bekommen und habe mich da auch immer sehr wiedergefunden. Ich finde es einfach ganz wichtig. Gut. Ansonsten ist es auch langweilig, weil so kann man seinen Arbeitsalltag ja auch selber gestalten. Also mit dem Projekt wäre keiner um die Ecke gekommen. Das habe ich mir einfach selber gesucht und dachte mir, jetzt habe ich da so richtig Mehrwert. Und dann kann ich am Ende auch sagen, hey, wir haben ja richtig was bewirkt und sparen jetzt x, keine Ahnung, wie viele Euros im Jahr und ja, das macht Spaß.
Was möchtest du mit Code machen?
Also ich bin ja gar kein Coder, ne? Also ich habe da irgendwie gar nichts am Hut, aber jetzt, wo man das...
Ich auch nicht, aber es klappt gut. Och, Base44 jetzt irgendwie ausprobiert ein paar Monate. Also ich habe zum Beispiel euch aus Spaß mal gesagt, mach mir mal eine einfache Version von SPSS irgendwie selbst. Ich will mal gucken, ob es funktioniert. Es hat funktioniert.
Nice, sehr schön. Ja. Das ist sehr cool. Ja, ich muss sagen, ich habe da noch gar nicht so Ideen für irgendwie eine Vibe-gecodete App oder Website. Ich habe ehrlicherweise einfach selber den Painpoint, dass ich viel zu viel Zeit in meinem Leben mit so Live-Admin und Orga verbringe, wo ich halt meinen privaten Kalender habe, den Arbeitskalender, die Termine von meiner Tochter, die ganzen 20.000 To-Dos, die sich immer so im eigenen Leben und auf der Arbeit zusammensammeln. Und ich so, jetzt, ich kann nicht jeden Tag eine Stunde damit verbringen, das alles hin und her zu schieben und zu managen. Gibt es da nicht mittlerweile eine AI, die das hinbekommt? Und da habe ich mal so ein bisschen rumgespielt und war ganz happy bisher, dass es tatsächlich funktioniert. Und lege jetzt also gerade so ein Live-OS quasi an, wo ich alles einspiele, was mir so wichtig ist, wie ich doch einen freien Abend die Woche gucke, dass das eingeplant ist und solche Sachen.
Nee. Na, spannend. Ja. Das ist eine coole Idee. Kannst du wie auf dem Laufenden halten. Ich glaube, das ist.
Oh je, du hast deine Stimme ist heute nicht ganz so dabei, aber es geht ganz gut. Trotzdem noch.
Ja, ist heute ein bisschen nicht der Hit. Ja, total. Sebastian, hast du noch Fragen?
Ja, ich habe eigentlich noch 1000 Fragen. Also eher so ein bisschen weiter nach vorne. Also so aus dem People Analytics oder was auch immer du machen willst, so ein bisschen mit weiterem Horizont. Also wo kann man sich dahin entwickeln? Wo willst du dich vielleicht hin entwickeln? Also musst du jetzt hier auch nicht unbedingt sagen, aber was wäre so ein typischer Weg von einem People Analytics Menschen? Irgendwie würde der dann eher im Controlling nach oben oder ist das eine ganz neue Richtung, wo das denn hingeht? Merge das irgendwie mit anderen Researchern, Data-Leuten, wie auch immer.
Stimmt, ja. Also jetzt mehr so auf der Orga-Ebene, nicht auf der inhaltlichen Ebene, ist die Frage.
Keine Ahnung, sowohl jetzt auch.
Okay, also ich fange mal mit der inhaltlichen vielleicht einmal kurz an. Sonst, was ich ganz, ganz, ganz spannend fände, auch zum Thema AI, wo wir gerade da waren, wäre so eine Art Hyperpersonalisierung der Employee Experience, weil gerade, finde ich, scheren wir Mitarbeiter schon immer noch selber einen Kamm. Also so gerade eine Art von Mitarbeitenden, also wie jetzt bei mir die Vertriebler. Aber es hat ja jeder ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Persönlichkeiten, ganz, ja, alles irgendwie anders. Und ich würde hoffen, dass wir irgendwann genug Daten leicht genug sammeln können und damit KI leicht genug verarbeiten können, dass das irgendwie besser genutzt wird. Das finde ich richtig spannend. Also ich glaube, da reden wir über einen Zeithorizont von diversen Jahren. Das finde ich irgendwann mal cool, wenn man da mehr machen kann. Natürlich ohne, das ist auch wieder Thema Überwachung und so, wo wir auch in Deutschland zumindest da echt ein gutes Auge drauf haben, dass wir jetzt nicht anfangen, ja, wir lesen deine E-Mails mit, aber nur um zu gucken, wie gut es dir geht, um dir dann eine gute Employee Experience zu bescheren. Das wäre ein bisschen schwierig. Aber dann auf der Orga-Ebene der Dinge, tatsächlich ist eine gute Frage. Es umtreibt mich aktuell auch sehr, also gerade weil es so viele verschiedene auch Data Analytics Bereiche einfach gibt, auch bei uns speziell. Man kann natürlich einfach ins Management gehen. Also irgendwann wird dieser Bereich größer werden. Es ist jetzt gerade erst angefangen, wurde ja wirklich erst vor gut einem Jahr. Wir haben mittlerweile vielleicht 1,5 Jahre aufgebaut. Da ist immer Bedarf. Gerade eben People Analytics, gerade sehr wachsendes Feld. Aber auch Sales Controlling genauso wachsend. Ich fände es aber auch spannend, einfach inhaltlich weiter reinzugehen, um eben bei solchen Projekten wie dieser Hyperpersonalisierung vielleicht da mit dran zu arbeiten und bei den Tools zu bleiben. Ich finde, das macht auch total viel Spaß. Also ich glaube, das ist ganz versatil, ganz, ganz unterschiedlich, was man da machen kann.
Ja, mich würde es auch mega freuen, weil wir arbeiten ja auch ständig immer daran, irgendwie unsere Rollenlevel festzuziehen und so. Und es muss für alles eine Definition geben und gerade jetzt auf meinem Level zum Beispiel Principal, ja, da gibt's halt irgendwie verschiedene spezialisierte Principles, die gibt's alle jeweils n gleich 1 mal. Und warum soll ich jetzt irgendwie das den kleinsten gemeinsamen, wie heißt es nochmal, kleinste gemeinsame Vielfache oder so, irgendwie auf 10 Slides rausarbeiten, was mich verbindet mit meinen 2,5 anderen Kollegen, die auch dieses Level haben.
Ja, das stimmt, das ist mir auch. Also ich finde immer so die Vorurteile vielleicht oder die Witzchen, die man immer macht, immer so über Konzernen sind schon auch wahr. Also ich arbeite sehr gerne in einem großen Konzern, aber dieses, man verbringt einfach Zeit damit, Rollen auszudefinieren, Hierarchieebenen zu definieren und das ist schon, ja, gehört dazu.
Kennst du nicht so, Lukas, ne?
Ne, wollte ich gerade sagen, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber schon natürlich schon. Also ich habe eine Frage, die mir so ein bisschen noch im Kopf geschwirrt ist, weil du es auch von dem über LinkedIn noch erzählt hattest, dem du da folgst von Netflix, ab wann denn sowas Sinn macht? Also ab welcher Unternehmensgröße sowas sinnvoll ist, sowas zu haben? Hast du da eine Meinung dazu? Ja, genau.
Ja, Startup ja überhaupt nicht. Ne? Das hatte ich damals auch überlegt, ab wie vielen Leuten macht das Sinn? Es müssen mindestens ein paar hundert sein und ich würde sagen am oberen Ende, weil das Problem ist, ansonsten sind die Daten ja auch ganz schnell zuordbar. Also ja, dann hast, weißt du ja, wenn einmal Feedback gibt in der Abteilung, ja, das sind halt nur zwei Leute, okay, ja. Ist schwierig. Ich glaube, ab 1000 wird es spannend, meine Einschätzung.
Ja. Meine Schwester ist HR-Business-Partnerin bei einem großen Konzern. Und dann stelle ich mir so ein bisschen auch vor, wie so ein HR-Business-Partner auf Data Analytics, mit Data Analytics-Hintergrund, oder? Könnt man das so sagen?
Ja, das stimmt. Wie gesagt, in meinem Fall noch ein bisschen mehr Sales, aber für das andere Team ist bei uns auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, die beraten dann, die sind quasi Businesspartner von den HR-Businesspartnern.
Ja, genau. Ja, genau.
Da aber die sind schon, die sind nur auf das dann spezialisiert. Ne? Also es sind nicht diese HR-Businesspartner, die irgendwie alles beraten für die Mitarbeiter. Das sind eher die Unterberater von den HR-Businesspartnern. Richtig? Jetzt habe ich sie verwirrt, glaube ich.
Bisschen verwirrt, so viele Businesspartner.
Also deine Schwester zum Beispiel, die ich weiß ja, wo die arbeitet, die ist doch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Ansprechpartnerin für alles bei Mitarbeiterthemen, oder? Und nicht irgendwie für Zahlenwerke.
Überhaupt, genau, ja, total. Also gar nichts mit Zahlenwerke, das habe ich gemeint quasi. Also die, ne, also
ja, dann so ein spezialisierter Businesspartner, genau.
Ja, genau. Also ein Businesspartner, der quasi vor allem die Stakeholder halt unterstützen soll, die Teamleiter, ihre Personal zu finden, etc. Und das halt rein auf, spezialisiert nochmal auf Datenanalyse. So.
Das finde ich auch mal spannend, in der vielleicht Eigen- oder auch Fremddefinition, wie das Team gehandhabt wird. Also ich habe jetzt schon oft gehört, ja, ihr seid Dienstleister. Und ich denke mir immer, ich sehe mich mehr so als Berater. Weil Dienstleister ist immer nur so, du sagst, ich brauche diese Auswertung und ich sage, okay, in 2 Wochen. Aber ich möchte ja lieber, also gerade auch, weil ich zumindest so ein bisschen Background-Wissen mit dem Studium habe, halt auch da aktiv dran arbeiten und mir selber überlegen, was würde denn jetzt für dich Sinn machen und in Sparring reingehen und sagen, hey, willst du nicht vielleicht lieber in die Richtung gucken oder da mal Prio drauflegen? Das finde ich ganz spannend. Deswegen ja, Businesspartner, Berater, Dienstleister.
Ja. Also ich glaube, es sollte viel öfter machen, auch die interne Rollenwahrnehmung auch mal ein bisschen zu untersuchen, gerade wie im CX, UX Bereich. Ne? Also das auch, wie werden wir wahrgenommen, was sind so die Mehrwerte, die wir schaffen, was sind die Leads, die es gibt.
Ja, das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich hatte bei UX Research, Gott sei Dank nicht bei mir da in dem Startup, also da war immer sehr klar der Wert allen bewusst und alles noch auf mich zugekommen. Aber man hat ja so im generellen Diskurs oft gehört, dass die UX-Researcher sich oft verteidigen müssen und sagen müssen, ja, warum sind wir jetzt überhaupt hier? Und bei diesen ganzen Layoffs in den USA immer direkt rausgeworfen wurden. Und das habe ich das Gefühl, das ist jetzt bei den People Analytics konkret gar nicht mehr so. Also es ist immer so, dass ganz klar ist, warum sind wir hier und welchen Mehrwert liefern wir? Ich frage mich, ob das mit dem Unterschied zwischen qualitativ und quantitativ zu tun hat. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich da nichts zugehört habe.
Ja, es kann sein, weil es gibt bei UX Research eigentlich, es gibt ja nur Mixed Messer. Es gibt fast nie reine Quants, so deswegen kann man das gar nicht so einfach sagen irgendwie. Okay. Aber ich habe das auch die Erfahrung gemacht, dass es oft an diesem Qual-Background irgendwie liegt, der dann so manchmal irgendwie sogar von manchen Leuten halt als Gelaber hingelegt wird und so. Und das ist wahrscheinlich bei Sales oder bei People Analytics ganz anders ist, weil es halt harte Währung ist und zwar 100% dann.
Ja, das stimmt. Ja, genau, gerade wenn es qualitativ ist, Leute eher noch sagen, ja, das weiß ich doch selber und ich habe doch auch schon mit ihm gesprochen, ich habe doch auch schon mal ein Produkt XY benutzt, warum brauche ich jetzt jemanden dafür, der mir das nochmal in schön auf eine PowerPoint-Präsentation schreibt? Ja, so in der Außenwahrnehmung zumindest.
Ja. Dann noch eine Frage, was wir ja oftmals hören so von UX-Researchern, CX-Lern oder wie auch immer, ist so dieses, überspitzt formuliert, wir haben keine Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Hättest du gesagt, das ist bei euch auch so, also dass das eigentlich schon relativ klar ist, was die Leute wollen, bloß die Umsetzung manchmal ein bisschen schwierig ist, oder hast du da eine Meinung dazu?
Tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es in meinem Bereich noch nicht so lange gibt, aber wir haben schon noch eine Menge Punkte, wo wir sagen, woran liegt's denn? Also was ist denn dahinter? Mega. Wo viel noch Klärungsbedarf ist, wo ich gerade versuche, das aufzuarbeiten. Ja. Aber es ist nicht so, als wüsste ich, boah, Leute, ich habe euch diese Erkenntnisse schon vor Monaten hingelegt, jetzt noch mal in die Potten. Sondern es ist schon eher so, dass das so Hand in Hand geht, würde ich sagen.
Hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was du zu oder vorhin gemeint hast, so mit diesem auf die Stakeholder zugehen, was ist das, wo gerade bei euch am meisten hängt und ich unterstütze euch dabei, ne? Also es ist eine ganz andere Auftragslage wie, ja, hey, ich habe jetzt Kundenfeedback analysiert und liebe Entwicklung, du musst jetzt das entwickeln, so von der Denkweise her.
Stimmt. Vielleicht auch ein Unterschied von People Analytics zu UX ist, oder zumindest in meiner Erfahrung, dass ja UX Research dann schon in vielen Bereichen mit kleinen Themen, also inner Software, wenn da irgendwas geändert werden soll oder so, dass es ja da immer sehr klar ist, wo möchten wir jetzt im nächsten Schritt hin, was muss jetzt genau angeschaut werden, ich weiß nicht. Wir wollen zum Thema Rot-Grün-Schwäche oder so mal ein bisschen genauer reingucken, was brauchen die Leute. Und da kann sich, glaube ich, schneller auch was ansammeln, wenn es um so viele Subaspekte geht. Ja. Und jetzt, wie gesagt, nochmal in meinem Fall ist es so, dass wir ganz viele grundlegende Fragen einfach klären müssen. Und da ergeben sich eher noch mehr Fragen draus, als dass man jetzt sagt, das haben wir einmal durchanalysiert und jetzt können wir weitermachen.
Ja, cool. Aber es also hört sich sehr, sehr spannend an. Also ich finde es ein sehr, sehr spannender Bereich, wo, glaube ich, auch noch, würde er das auch so erklären, was du gerade gesagt hast, noch relativ viel grüne Wiese schon auch gibt.
Ja, auf jeden Fall. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Was, an manchen Tagen denke ich mir, oh Gott, ist doch so viel zu tun. Und an anderen Tagen denke ich mir, ah ja, zumindest wird es nicht langweilig.
Ja, total, 100%. Sehr schön.
Wir haben oder hatten ja jetzt Zaxit als Messe für Marktforschung, UX Research und so weiter. Gibt es solche Messen auch schon für People Analytics? Gibt es irgendwie?
Ja, gibt es. Jetzt frag mich nicht nach dem Namen. Ich weiß, das war letztens, da habe ich mit dem anderen People Analytics Team zusammengesessen, weil das war so eine Online-Sache mit verschiedenen Vorträgen und das war richtig spannend. Und da hat man auch nochmal gesehen, wie diese Luft nach oben genau aussehen könnte. Das war ganz, ganz toll. Da war auch ein Vortrag von einer People Analytics Managerin von Rheinmetall, die hat das ganz, ganz spannend erzählt, wie sie gestruggelt haben, SAP SuccessFactors zu etablieren, was ich ganz erfrischend fand, wie ehrlich sie damit umgegangen ist und hat auch zu sehen, ja, bei anderen klappt auch nicht immer alles perfekt. Also das gibt's auf jeden Fall auch. Und da hat man auch nochmal gesehen, dass es mittlerweile eine richtige, also einfach ein richtiges Berufsfeld ist. Also das ist nicht mehr nur, wurde gestern erst erfunden, sondern das gibt's wirklich und die ganzen großen, also wirklich auch die richtig großen Konzerne, die haben das. Also das wäre auch Quatsch, wenn sie es nicht hätten.
Mega spannend. Hey, super spannend. Also für mich ein ganz neues Gebiet. Ich finde es auch super, super erfrischend und ganz, ganz spannend.
Ich habe dich da jetzt einfach reingespissen, Leute.
Ja, ja, du, das war das für mich auch. Also ich finde es sehr erfrischend. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du gerade noch Fragen?
Ich habe, glaube ich, konkret eigentlich nicht. Nur mal zum LinkedIn zurück. Hast du da irgendwelche konkreten Pläne? Hast du eine Strategie, wie man das jetzt wieder hacken kann? Oder machst du das so nur so nebenbei irgendwie? Du machst ja mit relativ großem Erfolg, muss man sagen.
Ach, das ist schön, dass du das so wahrnimmst. Dann geht die Eigenwahrnehmung ein bisschen in die andere Richtung. Ich muss sagen, ich habe mit LinkedIn angefangen. Ich bin im echten Leben ein eher ruhiger Mensch, würde ich behaupten. Und das fällt vielleicht gerade bei mir auf der Arbeit sehr auf, weil ich da eben in diesem Sales-Umfeld bin und da sind viele starke Persönlichkeiten, sag ich mal, auch ganz, ganz liebe Menschen, aber da habe ich immer so das Gefühl, ich brauche manchmal einfach ein bisschen mehr Raum, um meine Gedanken zu teilen und ich kann mir den in so einem vollen Raum nicht einfach nehmen und deswegen habe ich angefangen, das auf LinkedIn zu teilen und habe da festgestellt, dass mir das auf der einen Seite einfach Spaß macht, also so meine Gedanken zusammenzufassen und darüber nachzudenken, okay, was gibt's denn überhaupt so für Themen, die vielleicht auch andere Menschen interessant finden. Und daraus ist dann ja so ein Austausch entstanden, also so wie das hier zum Beispiel, was ich ja mir nie erträumt hätte. Und das macht richtig viel Spaß, halt auch einfach mit Menschen zu reden, die die gleichen Themen haben und die gleichen Probleme oder ja ähnlichen Menschen umgehen. Und das macht einfach super viel Spaß. Und da möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Ich könnte das sicherlich nochmal mehr priorisieren. Mal gucken, wo ich jetzt mit meinem Cloud-Code hinkomme, aber wo ich natürlich immer noch selber auch schreiben möchte. Genau, aber da gucke ich einfach weiter, wie es sich ergibt und schaue.
Übrigens habe ich dir ja letzte Woche erzählt von diesem Ding, was ich ausprobiert habe mit dieser Prediction aus Texten auf eine komplette Zufriedenheits-Statement-Batterie und es hat wirklich geklappt.
Ach, voll gut. Oh, das freut mich sehr.
Und zwar habe ich das so weit getrieben, dass ich dann so Regressionsgleichungen hatte in so einer Excel aus der KI. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gebe ich dir jetzt von der Folgewelle nur die beiden Text, diese Positiv- und Negativ-Text-Antworten, 2000 Stück. Und du prediktest mir jetzt nur damit und mit diesem Regressionsding die Werte bei der Folgewelle. Und da, die hat er nicht gehabt, konnte auch nirgendwo nachlesen. Und dann hat er die predicted und die Abweichungen waren minimal. Das ist zwar richtig krass.
Voll
von
gut.
Den realen Werten.
Boah, was für ein Erfolgserlebnis, das freut mich richtig.
Und dann habe ich nämlich beschlossen, da bis dahin war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wirklich bei Sawtooth, hatte ich ja schon halb zugesagt, ein Webinar zu halten dieses Jahr. Da gucken dann halt schon 600 Leute irgendwie aus den USA auch zu. Und da habe ich gedacht, hey, das sage ich lieber ab, wenn ich kein ordentliches Thema habe. Aber jetzt dachte ich, jetzt habe ich eins, dann nehme ich das.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden spannend. Fall.
Ja. Ja, krasses Thema. Ja, spannend.
Bitte dann auch auf LinkedIn einmal noch teilen, dann nachdem du jetzt schon die Frage geteilt hattest am Freitag, dann auch einmal noch die Success Story.
Genau, ich habe jetzt noch keine Zeit, Interviews und allen möglichen, aber.
Ja, das war das Thema. Ja, aber voll gut.
Sehr gut. Sophie, hast du noch was dir gerne loswerden wollen würdest zum Ende des Podcasts?
Ich finde, das Wichtigste ist immer, und das geht auch über alle Berufe hinweg im Grunde, ist, dass man offen auf Leute zugeht und Fragen stellt. Das habe ich natürlich aus dem UX Research schön mitgegeben bekommen, aber das macht überall einfach Sinn und dadurch versteht man den Kontext, das System und den Menschen da drin auch viel besser und das macht die Arbeit bedeutend leichter und macht sehr viel mehr Spaß und das kann ich nur empfehlen, da keine falsche Scheu zu haben.
Ja, cool, mega. Gut. Hey, dann ganz, ganz lieben Dank dir fürs Vorbeikommen, fürs Teil des Podcasts zu sein.
Danke euch.
Ich habe gerade schon überlegt, aber ich glaube, das war's. Wenn ich es richtig zwischen den Zeilen rausgelesen habe und gehört habe, dann bist du nicht auf der Sexy dieses Jahr.
Nee, leider nicht.
Nee, also ja, passt ja auch vielleicht nicht ganz so gut. Aber war super schön, dich kennengelernt zu haben. Auch an die Zuhörer ganz lieben Dank fürs mit Einschalten. Wir packen auf jeden Fall deinen LinkedIn Profil auf jeden Fall in die Shownotes, dass man ja auch fleißig folgen kann und reinschauen kann, was das alles passiert und vor allem, was es noch mit dem Kölner Chor auf sich hatte. Das kann man dann auf jeden Fall nochmal nachlesen. Genau, ansonsten meine Zuhörer, ganz, ganz lieben Dank fürs Reinhören, fürs mit dabei sein. Eine ganz schöne Restwoche und bis dahin.
Genau, verlinke uns auch nochmal diese People Analytics Messe oder dieses Event, weil das würde mich auch nochmal interessieren.
Ja, sehr gerne. Super. Dann ganz lieben Dank und eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ja,
macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.